Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wie warm wird es werden? Klimaforscher warnen vor mehr als 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts im Jahresmittel. Wir klären gleich mit einem Klimaforscher, wie wahrscheinlich das ist. Außerdem brennt Russlands grünes Herz. Wir berichten von den verheerenden Waldbränden, die auch das Abschmelzen des arktischen Eises weiter beschleunigen. Wir schildern ein Artenschutzprojekt auf Galapagos und klären im Verbrauchertipp, wie Wasserschäden bewältigt werden können. Durch die Sendung begleitet sie Britta Fecke. Der repräsentative Konzentrationspfad, englisch abgekürzt RCP oder deutsch RCP, beschreibt verschiedene mögliche Szenarien für den Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Das pessimistischste Klimamodell, RCP 8.5 genannt, wird auch als Weiter-wie-gehabt-Szenario beschrieben. Es geht davon aus, dass sich der Kohleverbrauch langfristig verfünffachen könnte und die durchschnittliche Erwärmung der bodennahen Luftschicht um 5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit ansteigt. Das angepeilte Ziel im Pariser Klimaabkommen sind maximal 2 Grad, besser wäre 1,5 Grad. Um die Folgen des Klimawandels noch irgendwie beherrschen zu können. Zurzeit wird eine Studie des US-Klimaforschers Christopher Schwallen heiß diskutiert. Demnach sind wir auf dem Weg in ein Worst-Case-Szenario, also dieses RCP 8.5-Szenario. Ich bin jetzt verbunden mit Elmar Kriegler. Er ist Forschungsbereichsleiter beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sein Bereich sind Transformationspfade. Herr Kriegler, eine Erwärmung um 5 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts, davon geht das schlimmste Szenario aus. Für wie wahrscheinlich halten Sie diesen hohen Temperatureinstieg und damit einhergehend ja auch einen hohen Anstieg von Treibhausgasen?
Ja, guten Tag, Frau Fecke. Also dieses sehr pessimistische Szenario ist zwar in den letzten 10 Jahren realisiert worden, weil sehr viel Kohlekraftwerke auch gebaut worden sind, aber angesichts von Trends wie zunehmender Nutzung erneuerbarer Energien und auch zunehmend stärker werdender Klimapolitik, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Bereichen der Welt, stehen die Zeichen gut, dass es nicht ganz so schlimm kommen wird. Allerdings muss man sagen, dass zwischen der schlimmste Fall und schlimm auch nur ein gradueller Unterschied ist. Also wenn es statt 5 Grad in 2100 dann 3,5 Grad werden. Und das ist das, was wir sehen, wenn wir die gegenwärtigen Trends fortschreiben, auch in der Klimapolitik, dann ist das auch noch ein massiver Klimawandel und sehr schlimm. Und insofern muss es darum gehen, deutlich mehr zu tun, als im Moment getan wird.
Wenn Sie sagen, es könnten nur 3 Grad werden, das wird genauso schlimm, womit müssen wir rechnen bei einer Erwärmung von 3 Grad?
Nicht genauso schlimm, aber sehr schlimm, weil die Energie, die im Klimasystem gespeichert wird durch diese durch den Treibhauseffekt massiv und enorm ist. Es wird dann zu einer Erwärmung der Mitteltemperatur kommen, was dann in unseren Breiten eine deutlich höhere Erwärmung bedeutet mit all den Folgen Dürren, Hochtemperaturereignisse, Stürme und Fluten. Und die verteilen sich eben nicht einheitlich über den gesamten Globus, sondern sind in Regionen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber es wird zu einer massiven Veränderung unserer Umwelt und unseres Klimas kommen, was wir als Menschheit mit vielen Konsequenzen zu bezahlen haben, weil wir eben an dieses andere Klima nicht angepasst sind, sondern eher an das heutige Klima.
Nun plant ja selbst China langfristig den Ausstieg aus der Kohle. Auch die arabischen Länder planen für die Zeit nach dem Öl. Ist es nicht etwas zu pessimistisch zu glauben, dass sich der Kohle, also die Kohleverstromung weiterhin durchsetzen wird?
Ja, die Zeichen sind da sehr durchwachsen. Zum einen gibt es natürlich in manchen Regionen, unter anderem Europa, einen hohen Druck. Aber auch hier bei uns in Deutschland, und wir brauchen nur über die Grenze nach Polen gucken, sehen wir, wie schwierig es ist, aus der Kohle auszusteigen. In anderen Ländern ist man überhaupt noch nicht an dem Punkt, sondern baut sogar die Kohle aus. Ich nenne da zum Beispiel die Türkei, Vietnam. Auch in China versucht man zwar, den Kohleausbau zu drosseln, aber es findet immer noch ein Ausbau statt. Das heißt also, es muss viel mehr Politik Maßnahmen sein und auch internationale in den Klimaverhandlungen mehr Bestrebungen auch an die Kohle und an die fossilen Brennstoffe ranzugehen und nicht nur den Blick zu werfen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, der natürlich gut ist, aber wenn er nicht begleitet wird mit einem drastischen Rückfahren der Nutzung fossiler Brennstoffe wird es dem Klima dann nur begrenzt helfen.
Die Nutzung dieser fossilen Brennstoffe ist das eine. Wird bei diesen Szenarien eigentlich auch das Auftauen des Permafrostbodens mit einberechnet? Denn das Methan, das da freigesetzt wird, und es ist ja doch viel mehr als befürchtet, ist ja 24 Mal klimawirksamer oder schädlicher als CO2.
Ja, das ist ein guter Punkt teilweise. Die Emissionsszenarien führen zu einer Klimaerwärmung und die Erwärmung selbst hat dann Auswirkungen auf Methan, wie Sie es genannt haben, in den Böden, was dann ausgast durch, wir nennen das einen natürlichen Feedback auf das Klimasystem. Das ist noch nicht so gut verstanden. Manche Modelle nehmen das mit rein. Ob die Magnitude, also die Größenordnung richtig ist, ist eine andere Frage, aber die Befürchtung ist, dass uns da noch einige Überraschungen ins Haus stehen, dass also dann diese Feedbacks den Klimawandel noch verstärken werden, in einem Maß, wie es bisher noch nicht in den Rechnungen einbezogen ist.
Eine Erwärmung der bodennahen Luftschicht um nur 1,5 Grad Celsius, das wird immer genannt, um die Folgen des Klimawandels noch einigermaßen beherrschen zu können. Was müssten wir denn tun, damit wir diese Zahl überhaupt erreichen?
Ja, das ist ein wichtiges und sehr ambitioniertes Ziel. Und zwar müssten wir, um dieses Ziel zu erreichen, ungefähr um die Jahrhundertmitte global bei Netto-Null-CO2-Emissionen liegen. Um das in den Kontext zu setzen, heute emittieren wir weltweit ungefähr 40 Milliarden Tonnen CO2. Und dieses gewaltige Menge von CO2 müssten wir auf Null herunterfahren, um das 1,5-Grad-Ziel einigermaßen zu halten. Und das bedeutet eben auch für Industrieländer, die eine Vorreiterrolle dort spielen müssen, dass sie das auch noch früher erreichen müssen als 2050, um dann eben Restemissionen in anderen Ländern auszugleichen. Das ist eine enorme Herausforderung und insofern ist es so wichtig, eben keine weitere Zeit zu verlieren. Wir haben ja schon sehr viel Zeit verloren. 1992 die Klimarahmenkonvention, 1997 das Kyoto-Protokoll. Das ist jetzt alles schon fast 30 Jahre her. Und diese Zeit, die wir nicht genutzt haben, die tut uns jetzt sehr weh. Und insofern darf es jetzt wirklich kein weiteres Zögern geben. Es gibt Trends in der Klimapolitik, die aber noch zu schwach sind. Und gerade auch, wenn ich das noch sagen darf, dieser Satz jetzt, wo wir dieses Augenmerk auf die Covid-Pandemie legen müssen und sehr viel darüber nachgedacht wird, welche Maßnahmenpakete helfen können, die Ökonomie wieder anzukurbeln, ist umso wichtiger, die grüne Transformation, den Klimaschutz mitzudenken. Das geschieht in Europa und in Deutschland teilweise, aber wenn wir in andere Teile der Welt gucken, dann sehen wir, dass das gar nicht mitgedacht wird, sondern im Gegenteil wieder verstärkt auf Kohle und fossile Brennstoffe gesetzt wird.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich sprach mit Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Seit Monaten kämpfen mehrere Regionen Russlands gegen verheerende Waldbrände. Doch nun hat sich die Lage noch weiter verschärft. Am stärksten betroffen sind Jakutien, Sibirien und ein riesiges Waldgebiet am Ural. Der Grund für die katastrophale Situation sind die dauerhaft hohen Temperaturen, die deutlich über dem gewohnten Durchschnitt liegen. Paulina Malinga berichtet.
Grüne Wipfel versinken in Rauchschwaden. Das Feuer schlängelt sich zwischen den Bäumen. Das satte Grün verliert immer mehr gegen das Rostbraune. Die Aufnahmen der Waldbrände in Russland zeigen ein Farb- und ein Trauerspiel zugleich, bedrohlich und schwer aufzuhalten. In der Taiga, einem riesigen unberührten Wald in Sibirien, wird eine Reporterin vom staatsnahen Fernsehen Augenzeugin einer dramatischen Entwicklung. Das Feuer brach so schnell aus, dass die Feuerwehr sich selbst davor retten musste. Die Bilder zeigen, wie ein Löschtrupp Hals über Kopf vor den Flammen flieht. In Jakutien, weiter im Nordosten Russlands, trägt der Wind den ätzenden Rauch der Waldbrände in mehrere Städte. Sie versinken im grauen Nebel. Die Sicht auf den Straßen ist etwa 400 Meter. Das Atmen fällt schwer, obwohl der nächste Brandherd hunderte Kilometer entfernt ist, so ein weiterer Bericht im Fernsehen. In mehreren Orten Russlands ist inzwischen der Notstand ausgerufen worden. Das Feuer hat mittlerweile eine riesige Fläche Wald beschädigt. Man geht von 7 Millionen Hektar, etwa die Größe von Bayern, bis zu 12 Millionen Hektar aus. Das wäre die Fläche so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen. Die Löschtrupps sind seit Wochen im Dauereinsatz. Wolken werden mit Chemikalien beschossen, um für Regen zu sorgen. Hubschrauber löschen aus der Luft, Feuerwehrwagen am Boden. Einige Brandbekämpfer durchkämmen Meter für Meter die Wälder zu Fuß. Bei den Sommerwaldbränden entflammt sich nicht nur das Gras, das gesamte Unterholz brennt durch. Wurzeln, Zapfen und Nadeln. Die Einsatzkräfte müssen die Brandherde im Boden per Hand angehen, mit dem Feuerlöscher.
Meter za metrom.
Berichtet ein Reporter aus dem brennenden Wald am Ural. Gelöscht wird momentan auf einer Fläche so groß wie von Köln und Düsseldorf zusammen. Doch auf einem viermal so großen Gebiet müssen die Behörden zusehen, wie sich die Flammen durch den Wald fressen. Sie können kaum was tun. Steile Klippen, Bergschluchten, Dickicht verhindern den Zugang und machen das Löschen fast unmöglich. Deutlich höhere Temperaturen als üblich, Trockenstürme und Blitze verschärfen die Lage. Die russische Vizepremierministerin Viktoria Abramtschenko erklärt: Der Winter war dieses Jahr unnormal warm, es gab wenig Schnee. Es folgte ein früher, trockener Frühling. Die ersten Brände gab es deshalb schon sehr früh, im Januar. Zum ersten Mal in der Geschichte der Beobachtung aus dem Weltraum haben wir Brände hinter dem Polarkreis festgestellt. Die Waldbrände sorgen für ein weiteres Problem, den Anstieg der Kohlendioxidemissionen. Sie haben sich in den Polarregionen im Juli verdoppelt. Die Situation bleibt weiterhin angespannt. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem das Feuer in den Wäldern wütet. Nach Angaben von Greenpeace wurden im vergangenen Jahr in Russland 15 Millionen Hektar Wald vernichtet.
Palina Milling berichtete, die Galapagos-Inseln sind artenreich und außergewöhnlich. Viele Tier- und Pflanzenarten gibt es nur auf den Archipelen und sonst nirgendwo. Der britische Biologe Charles Darwin hat schon vor 200 Jahren von den Besonderheiten und der Abgeschiedenheit dieser Inselgruppe profitiert und konnte dort seine Evolutionstheorie nachvollziehen bzw. verifizieren. Nach Darwin kamen allerdings die Touristen und von ihnen immer mehr. Infolge des Tourismusbooms vervielfachte sich die Inselbevölkerung. Zu viele Menschen bedrohen aber das Naturschutzgebiet. Doch einige von ihnen bemühen sich auch sehr um den Umweltschutz. Viktoria Eglau stellt eine vor.
Maria Elena Guerra, eine schmale Frau mit dunkler Lockenmähne, läuft durch ihre Finca La Vajava im Hochland der Insel Santa Cruz. Der Bio-Café, den sie anbaut, wächst im Schatten von Scalesia-Bäumen, einer endemischen Art der Galapagos-Inseln.
Está en peligro de extinción, en parte por la mora.
Diese Bäume sind vom Aussterben bedroht, vor allem durch die sich aggressiv ausbreitenden Brombeersträucher. Als wir die Finca gekauft haben, gab es hier nur noch 2 Scalesia-Bäume. Inzwischen haben wir 3000 angepflanzt.
Nosotros sembramos alrededor de 3000.
Guerra und ihr Mann forsten ihr Land mit einheimischen Pflanzen auf, weil sie einen Beitrag zum Schutz des empfindlichen Ökosystems der Galapagos-Inseln leisten wollen. Die Brombeere ist nicht die einzige eingeschleppte Art, die die endemische Flora verdrängt. Invasive Arten, darunter auch Holunder und Maracuja, sind die größte Gefahr für unser Ökosystem. Invasiv sind Pflanzen oder Tiere, die durch Menschen auf die Inseln gelangt sind. Während die Leitung des Galapagos-Nationalparks eingeschleppte Tierarten ausrottet, etwa hat sie vor einigen Jahren Zehntausende von Ziegen getötet, führt Maria Elena Guerra ihren eigenen Kampf gegen Eindringlinge. Jeder Brombeerstrauch wird an der Wurzel ausgerissen. Die Ecuadorianerin lässt frisch geröstete Kaffeebohnen durch ihre Finger gleiten. Die Wiederherstellung des Ökosystems in ihrer Finca wollte sie eigentlich durch den Kaffeeverkauf finanzieren. Doch bisher ist der Anbau nicht rentabel. Auf Galapagos produzierte Nahrungsmittel sind teurer als importierte, weil der Mindestlohn auf den Inseln 80% höher ist als in Kontinental-Ecuador. Deshalb kaufen viele Insulaner importierte statt lokaler Produkte. Aber der Salatkopf vom Kontinent liegt 1000 Kilometer zurück und er wird mit jeder Menge Chemikalien gegen Schädlinge behandelt. Ein Salatkopf von Galapagos ist nicht nur gesünder und frischer, er birgt auch keinerlei Risiko eingeschleppter Arten oder Plagen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Inselgruppe im Pazifik ein isolierter Ort, der eine überschaubare Zahl von Touristen empfing. Als ich 1995 hierher zog, gab es pro Woche 4 oder 5 Flüge zu den Galapagos-Inseln. Heute sind es 8 bis 16 Flüge täglich. Aber das Problem sind nicht die Touristen, sondern all das, was für den Tourismus nötig ist. Betont Maria Elena Guerra. Seit Jahren wirbt sie bei Hotel-, Restaurant- und Kreuzfahrtschiffbetreibern dafür, lokal produzierte Lebensmittel zu kaufen, obwohl sie teurer sind. Sie würden damit nicht nur die Risiken für das Ökosystem verringern, sondern auch die Produzenten in die Lage versetzen, Landwirtschaft mit Artenschutz zu verbinden. Man kann von einem Landwirt nicht erwarten, invasive Arten zu bekämpfen, wenn er keine Absatzmöglichkeiten für seine Produkte hat. Die Urlauber kommen wegen der einzigartigen Schönheit der Inseln nach Galapagos. Aber diese Schönheit ist bedroht. Wenn wir das Tourismusgeschäft nicht mit dem Artenschutz verbinden, dann wird es irgendwann keinen Tourismus mehr geben. Das hätten viele in der Branche noch nicht begriffen, bedauert Guerra. Erst als sie zwischen den Scalesia-Bäumen ihrer Finca einen leuchtend gelben Darwin-Finken entdeckt, erhellt sich ihr Blick wieder.
Victoria Eglau berichtete von den Galapagos-Inseln. Es kommen heiße Tage auf uns zu und viele Menschen decken sich nun mit Mineralwasser ein. Der eine oder die andere wird sich vielleicht schon mal gefragt haben, warum einige Wasserflaschen mit dem Bio-Siegel werben. Wie kann ein Mineralwasser Bio sein und wie unterscheidet es sich von herkömmlichem Mineralwasser? Marit Bielenberg ist der Frage nachgegangen.
Die Auswahl von Mineralwässern in Super- und Getränkemärkten ist groß. Nun steht auch Biomineralwasser zur Auswahl. Das sei allerdings kein Bio-Lebensmittel im klassischen Sinne, sagt Armin Vallée von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Das Biomineralwasser darf nicht das EU-Zeichen haben, das grüne Zeichen mit den Sternen drauf, auch kein Biosiegel, weil es nicht unter die EU-Öko-Verordnung fällt.
Üblicherweise können landwirtschaftliche Erzeugnisse unter die EU-Öko-Verordnung fallen. Mineralwasser gehöre nicht dazu. Trotzdem dürfe es den Begriff Bio tragen.
Weil es ein BGH-Urteil gibt. Ja, man darf das Wort benutzen, wenn man höhere Standards und Anforderungen auch zur Nachhaltigkeit definiert und dann so ein Wasser zertifiziert.
Ein staatliches Bio-Siegel für Mineralwasser gibt es nicht, sondern 2 privatrechtliche Siegel.
Es ist einmal die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser und einmal das Institut Fresenius, SGS. Die bieten unterschiedliche Standards an.
Dabei müsse es keine Mindestrichtlinien geben, sagt der Verbraucherschützer. An das Biomineralwasser werden allerdings höhere Anforderungen gestellt. Zum Beispiel wird ein besonderer Wert auf den Schutz von Wasservorkommen gelegt, erläutert Birgit Hinsch von Ökotest.
Gerade das Biomineralwasser der Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser, das soll eben so dem Anspruch des Bioanbaus entsprechen. Das heißt, hier will man ganz besonders eben die Wasservorkommen auch schützen, also indem die Mineralwasserbrunnen dann zum Beispiel mit Landwirten, die oberhalb ihrer Quelle unterwegs sind, besondere Projekte machen.
Das Engagement hat seinen Preis, sagt Armin Vallée.
Man hat ja dann zum Teil Mineralwässer für 13 Cent den Liter im Discounter stehen. Und beim Biomineralwasser, da bewegt man sich eher ja zwischen 50, 60 Cent pro Liter mindestens.
Biomineralwasser ist nicht grundsätzlich besser als herkömmliches Mineralwasser, sagt der Verbraucherschützer. Das klassische Mineralwasser müsse seinen Ursprung auch in unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen haben. Und es werde streng kontrolliert. Manche Anforderungen an Biomineralwässer seien einfach noch etwas höher.
Denken Sie dran, dass zum Beispiel die Nitratanforderungen deutlich höher liegen als das, was die Mineral- und Tafelwasserverordnung verlangt. Aber auch da gibt es dann Unterschiede. Der eine Zertifizierer verlangt 5 Milligramm pro Liter als Obergrenze und der andere dann 10 Milligramm als Obergrenze. Also das ist aus Verbrauchersicht verbesserungswürdig. Sonst darf im normalen Mineralwasser bis zu 50 Milligramm drin sein.
Margret Bielenberg berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Manchmal reicht schon ein kleines Loch in einem Heizungsrohr oder eine defekte Silikonfuge, um einen Wasserschaden auszulösen. Das zieht sich dann oft über Wochen hin und fällt erst auf, wenn sich Schimmel bildet. Bei einem geplatzten Rohr steht dagegen schnell die Wohnung unter Wasser. Worauf Verbraucher in so einer Situation achten müssen, erklärt Stefan Römermann.
Die Nachricht vom Wasserschaden kam für die Kölner Historikerin Ursula Giesmann ausgerechnet in den Flitterwochen in Brasilien. Dort rief sie ihr Nachbar an.
Er berichtete uns, dass es aus unserer Wohnung in den Hausflur tropft.
Offenbar war in der Wohnung eine Etage darüber ein Rohrdefekt und hunderte Liter Wasser liefen durch ihre Wohnung. In den nächsten Tagen kümmerten sich dann Nachbarn und Hausverwaltung um die Sicherung und das Trocknen der Wohnung. Bei der Rückkehr war die allerdings trotzdem erst einmal mehrere Wochen unbewohnbar, erinnert sich Ursula Giesmann.
Als wir die Tür aufschlossen, spät abends, dröhnten da die Trocknungsgeräte und es war sehr heiß und feucht in unserer Wohnung und überall war Staub von diesen Geräten aufgewirbelt worden.
Gerade bei größeren Wasserschäden ist der Einsatz von solchen Trocknungsgeräten allerdings kaum zu vermeiden. Denn das Wasser steckt häufig tief in Wänden und Fußböden, erklärt Matthias Preis vom Wasserschadensanierer Pinguinsystem im hessischen Dornburg.
Und das Wasser kriegen sie in der Regel nicht beseitigt durch ein bisschen Lüften, weil wir einfach das Wasser in den Dämmschichten, in den Kapillaren gebunden haben und das Wasser muss durch eine Trocknung beseitigt werden.
Sonst könnte sich dort beispielsweise Schimmel bilden und den Schaden noch vergrößern. Grundsätzlich gilt, bei Wasserrohrbrüchen oder anderen Wasserschäden möglichst schnell zu reagieren und die Ursache abzustellen, sagt Preis.
Das ist das Wichtigste, was man machen muss, im Zweifel den Haupthahn abdrehen.
Danach sollte man sichtbares Wasser mit Handtüchern und Wischlappen so schnell wie möglich aus der Wohnung schaffen. Außerdem kommen Möbel entweder nach draußen oder in einen trockenen Nebenraum oder auf den Dachboden. Geht das nicht, werden sie am besten auf Holzlatten oder Ähnliches gestellt.
Dass sie abtrocknen können, Teppiche rausnehmen, die durchfeuchtet sind, zum Trocknen raushängen. Das sind so die Erstmaßnahmen, die man machen kann.
Vor dem Abreißen oder Entfernen von Tapeten oder fest installierten Bauteilen wie Einbauschränken ist es unbedingt ratsam, den Schaden für die Versicherung zu fotografieren, rät Wasserschadenexperte Preis.
Ich habe Fälle erlebt, leider Gottes, dass dann ein Sachverständiger dem Mieter auch nicht geglaubt hat oder auch dem Eigentümer nicht geglaubt hat, dass diese Teile geschädigt oder durchfeuchtet waren.
Mieter sollten bei Wasserschäden auch so schnell wie möglich ihre Hausverwaltung oder den Vermieter informieren und natürlich auch die zuständige Versicherung, sagt Birgit Binder von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt.
Man hat in der Regel auf seinen Versicherungsunterlagen auch Telefonnummern, die zur Schadenmeldung gedacht sind. Wenn sich dann keiner melden sollte, dann eben unverzüglich am nächsten Werktag.
Zuständig für Schäden an Einrichtungsgegenständen, beispielsweise an Möbeln, Teppichen oder Elektrogeräten, ist in der Regel die Hausratversicherung, erklärt Versicherungsexpertin Binder.
Bei Schäden, die jetzt durch Rohrleitungen passieren, zum Beispiel an der Decke oder am Fußboden einer Wohnung oder eines Hauses, dann wäre die Wohngebäudeversicherung zuständig.
Für Schäden bei den Nachbarn, wenn beispielsweise der Schlauch meiner Waschmaschine geplatzt ist, springt in der Regel außerdem die Haftpflichtversicherung ein.
Stefan Römermann mit dem Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Christoph Heinemann. Auch er blickt nach Beirut, nach den schweren Explosionen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.